hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu dieser Ausgabe des Wayne Podcasts. Mittlerweile die Ausgabe 216. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute habe ich mir das Thema Forecasting für Online-Marketing-Agenturen auf die Fahne geschrieben. Und zwar in der Größenklasse von 2 bis 20, würde ich jetzt mal sagen. Nicht, weil das Thema Forecasting und Finance für Agenturgrößen 20 plus unwichtiger ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird dann noch explizit wichtiger. Aber die Hebel sind da viel kleinteiliger und ich glaube auch viel anstrengender, dass ich mich damit nicht beschäftigen will und auch nicht kann, ehrlicherweise, weil ich nie eine Agentur hatte, die über 20 Mann hatte. Deswegen will ich mich einfach mit dem beschäftigen, was mir widerfahren ist, was ich in der Agenturgröße bis 20 Mann irgendwie gelernt habe und Frauen natürlich gelernt habe. Und das möchte ich mal so ein bisschen weitergeben. Wer mir auf Social Media folgt oder wer diesen Podcast auch hört, der wird ja gemerkt haben, dass wir unsere Agentur oder ich meine Agentur ein bisschen umbaue hin zu einer Boutique-Agentur. Wobei, muss ich nochmal dazu sagen, falls du das jetzt das erste Mal einen Podcast von mir hörst, Boutique-Agentur nicht meint, dass wir jetzt hier irgendwie Textilien verkaufen in irgendeiner Fußgängerzone in Deutschland, sondern es geht darum, ja eher eine familiäre Agentur zu erzeugen, die sehr rentabel ist, wo menschliche Kontakte noch was zählen und durch persönliche Nähe aufrechterhalten wird und dass der Ansatz zwischen Rentabilität und Firmengröße, sprich auch Mitarbeiterzahl, so gewählt ist, dass die Rendite halt sehr, sehr hoch ist und dadurch so ein Modell einfach mehr Spaß macht. Also in allen Bereichen geht es sehr viel um Sinn für mich. Wer mir ein bisschen länger folgt, gerade im letzten Jahr, wird ja gemerkt haben, dass ich mich mal mit dem Thema Purpose, also Sinn von Unternehmertum, sehr stark beschäftigt habe. Der eine oder andere hat mir unterstellt, dass das nur ein theoretischer Fakt ist und ich muss da widersprechen. Nee, das ist sehr, sehr tief in mich reingegangen. Und es geht ja immer darum, so eine eigene Work-Life-Balance zu finden. Wenn du in das Thema das erste Mal einsteigst, und ich glaube, 80% der Gründungen, die wir da draußen haben, kommen jetzt nicht aus dem Thema BWL und ich gründe, weil ich jetzt totale Hintergründe in Unternehmensführung habe, sondern die meisten schlittern so übers Freelancertum in das Thema Unternehmertum rein und haben dann irgendwie eine Agentur, würde ich jetzt mal behaupten. Und da sind Finance-Themen nicht so angesagt. Die machen auch wenig Spaß, was schade ist, weil du musst an dem Thema lernen, Spaß zu haben. Aber jetzt guck mal mich an. Ich bin seit 25 Jahren Unternehmer und ich würde jetzt mal sagen, dass ich erst mit Corona angefangen habe, über bestimmte Themen wie Forecasting für Unternehmen mir Gedanken zu machen und immer mehr auf die Sachen geschielt habe, wie Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und wie man nach außen dasteht, als zu gucken, wie kann ich denn eine Agentur bauen, die für mich persönlich passend ist und für die Leute, die ich um mich rum habe, dass die glücklich und zufrieden sind. Und aus diesem glücklich und zufrieden sein raus entsteht eine Arbeitszufriedenheit, die unglaublich wichtig ist und die man einfach aus dem Auge verliert, wenn man immer diesen ganzen Growth-Typen in den Social-Media-Aggregatoren folgt oder wenn man Fachliteratur liest, wo auch immer nur von Growth die Rede ist. Es ist nicht alles wichtig, dass man nur wächst, muss ich jetzt nach 25 Jahren sagen, sondern ich höre mir ja das ganze Leid von Agenturbesitzern auch an, die Probleme haben mit Personal, speziell mit menschlichen Personalthemen, die aber natürlich auch bei einer großen Payroll Probleme haben, wenn der Umsatz in irgendeiner Form einbricht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Forecasting kann dir da helfen. Und ich will einfach mal ein bisschen meine 3 Cents einfach hier in den Raum schmeißen, um dir zu helfen und auch natürlich mit dem Hintergrund, weil mich nach dem letzten LinkedIn-Post, den ich zu dem Thema auf LinkedIn gebracht habe, mich ein paar Leute angeschrieben haben und gefragt haben, Marco, was meinst du denn genau damit? Habe ich gar nicht so auf dem Schirm und deswegen hier nochmal ein paar Worte dazu. Das, was ich jetzt hier erzähle, ist wieder ein Bereich, der jetzt nicht BWL-lastig ist und der hochwissenschaftlich ist, sondern das ist so ein Learning-by-Doing-Ding. Ein Weg, den ich gefunden habe, wo ich Spaß dran habe, wo ich die wichtigsten Kennzahlen einfach für mich so kontrollieren kann, dass ich ja auch da in puncto Boutique-Agentur einfach sehr cozy bin, auch mit meinen eigenen Zahlen. Und das will ich dir einfach mal so aufzeigen. Was ist der Hintergrund? Ich will dir mal kurz sagen, wie ich überhaupt an das Thema rangekommen bin, weil das, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich so. Wenn du Bücher hast zum Thema Agenturaufbau oder zum Thema Unternehmertum, Freelancing zur Agentur, dann wirst du diese Themen von Forecasting und so, ja, wenig finden. Und dementsprechend, also nicht nur wenig finden, du beschäftigst dich halt mit den Sachen, die irgendwie cool sind. Und das hat was mit Wachstum zu tun, das hat was mit Größe zu tun. Für Größe wirst du auch abgefeiert und da werden die ganzen menschlichen Trigger irgendwie bedient, die so da sind. Und ich meine, die meisten geben sich dem hin, müssen sich dem hingeben, weil unser Kopf, unser Gehirn einfach so funktioniert und der Verstand erst vielleicht ein bisschen später kommt mit Erfahrung und mit Erfahrungswissen und sicherlich auch ein paar blutigen Beulen, die man sich geholt hat, dass man dann einordnen kann, was andere da so erzählen. Wir kennen ja alle irgendwie die Altersklassen, die darüber berichten. Und das sind sehr oftmals sehr, sehr junge Menschen. Die einen oder anderen, ja, es gibt natürlich Leute, die in 10 Jahren das erleben, was andere in 30 oder 40 Jahren erleben und die dadurch extrem reifen. Aber mal Hand aufs Herz, bei 90% der Leuten, die da draußen was erzählen, glaube ich, ist das ein Teil des Geschäftsmodells. Und die haben das selbst noch gar nicht erlebt, sondern die plabbeln das nach, was sie von anderen auch gehört haben. Und das ist immer schwierig. Also, jetzt mal meine persönliche Perspektive. Wie bin ich an das Thema Finance und Forecasting rangekommen? Ich habe natürlich mal probiert, irgendwie Finanzplanung für Dummies und so zu lesen. Fand ich aber überhaupt nicht eingängig, weil das eben so BWL-lastig erklärt wird und nichts mit der Praxis zu tun hat. Da ist Bildung natürlich immer schwer. Ich habe es wirklich gelernt in der harten Schule unter Druck, nämlich unter Corona, wo ich in einer Unternehmensgruppe drin war, wo auch jemand mit bei war, der sich mit Firmeninsolvenzen beschäftigt hat. Und der hat mal so ein Referat, so einen Vortrag darüber gehalten, wie denn so eine Insolvenz abläuft. Und damals war mir das total fern, also vom Thema her total fremd, aber ich fand es sehr, sehr interessant, weil es na gerade zu Corona-Zeiten natürlich immer dieses Damoklesschwert gab. Okay, was passiert denn, wenn es mich selbst betrifft? Und einfach mal zu hören, wie es dann abläuft, hatte schon eine gewisse Magie. Weil ich bin ein sehr großer Fan davon, immer einen Plan B zu haben und vorbereitet zu sein und nicht dann panisch zu reagieren, wenn irgendwie was passiert, sondern eigentlich so ein bisschen einen Handlungsraster zu haben, zu wissen, wo sind denn Türen in dieser Wand, die oftmals ja zu ist, wenn du keine Alternativen hast, sondern wenn du ein paar Türen drin hast, du die dir vorher schon besorgst, durch die du wenigstens mal durchgucken kannst, also so bildlich gesprochen, dann hilft mir das persönlich. Das ist so eine Herangehensweise, die ich persönlich ausgeprägt habe. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Also im Zuge dieses Workshops oder dieser Session, die ich da gehört habe, wurde aufgezeigt, wie so ein Insolvenzverwalter eigentlich an das Thema Insolvenz rangeht. Und da geht's ja, insolvent heißt ja immer für die meisten Leute, du bist pleite, Ende Banane, Schicht im Schacht. Und so ist es gar nicht. Sondern der Insolvenzverwalter selbst sagt auch, es geht darum, ist die Firma zu retten oder ist sie wirklich so pleite, dass sie abgewirtschaftet werden muss. Diese beiden Alternativen sind da. Und in erster Linie hat der Insolvenzverwalter ein Interesse daran, natürlich zu retten. Also die meisten, sicherlich nicht alle. Wird auch ein paar geben, die nur Kapital zusammentragen wollen. Weil ich habe mal gehört, dass Insolvenzverwalter jetzt nicht so schlecht verdienen. Aber viele haben Interesse daran, bei Firmen, die noch zu retten sind, auch eine Rettung durchzuführen. Und jetzt sind wir gleich an diesem Punkt und das war so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist, dass wenn du Insolvenz anmeldest und der Insolvenzverwalter, der dir bestellt wurde, zu dir kommt, dann ist die erste Frage, die dir gestellt wird, wo ist deine Forecast-Planung? Warum? Weil der Insolvenzverwalter sehen will, wie deine persönliche Unternehmensentwicklung erstmal ist. Also natürlich guckt er sich die Finance-Zahlen an, deine BWAs, deine Abschlüsse etc. pp. Aber er guckt sich sehr, sehr speziell an, ob deine Firma zu retten ist. Und dazu brauchst du eine Forecast-Planung. Also wenn du in die Insolvenz gehst und du hast nichts und hast eine Also diesen klassischen Schuhkarton mit Quittungen, hast dich um Finance nicht richtig gekümmert, sondern hast irgendwie deinem Steuerberater jährlich vielleicht diesen Schuhkarton auf den Tisch gestellt, dann hast du ein Problem. Weil der Insolvenzverwalter natürlich nicht anfängt, deine Vorkastplanung zu machen. Das ist so ein bisschen natürlich wie eine Geschäftsplanung, wenn du zur Bank gehst, ja, so ein Geschäftsplan. Was denkst du, wie deine Firma in 12 oder 24 Monaten aussehen kann? Und da gibt es natürlich Firmen, wo alles weggebrochen ist, wo deine Firma nicht mehr zu retten ist. Beispiel, du hast einen Zulieferer und jetzt sind wir doch ein bisschen im Produktbereich drin. Oder sagen wir mal so, du hast eine Agentur und hast ein paar Kunden, aber einen Kunden, der dir 80% der Umsätze macht. Und jetzt bricht dir der Kunde weg, dann ist es unglaublich schwer, das zu kompensieren. Das jetzt in einem Forecasting reinzuplanen und zu sagen, ich finde jetzt einfach einen anderen Kunden, der mir diese 80% aufhängt, ist relativ unrealistisch, würde ich jetzt mal sagen. Durch viel Arbeit und Glück auch kann das natürlich passieren, aber das ist jetzt nicht so mega planbar. Das ist anders, als wenn du jetzt sagst, okay, ich habe bestimmte Bereiche in meinem Unternehmen, da habe ich Einnahmen, ich habe bestimmte Sachen, da kann ich auch mal Kündigung von ein paar Kunden aushalten, weil ich sehr divers aufgestellt bin, viele unterschiedliche Kunden habe und auch so viele Kunden habe, dass andere Kunden eben irgendwie noch durch Cross-Selling oder so diese Umsatzeinbrüche auch abfedern könnten, als wenn du diese Abhängigkeit hast. Also diese Forecast-Planung, und das war für mich der Schlüssel, ist das, was der Insolvenzverwalter von dir abverlangt. Und wenn er die nicht hat, ist es das erste Indiz für den Insolvenzverwalter, dass du keine Ahnung hast und dass dein Unternehmen nicht zu retten ist, weil du genau diese Forecast-Planung nicht gemacht hast. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, na, die scheint ja wirklich wichtig zu sein. Da hatte ich aber noch nicht begriffen, warum das so wichtig sein kann. Und Spaß hatte ich schon gar nicht an dem Thema. Ich wusste nur, das gehört vielleicht zu den Pflichtelementen, die man als Unternehmer dauerhaft leisten muss. Neben dem Erstellen von BWAs und den Einreichen von den Steuerunterlagen etc. pp. Oder von irgendwelchen marginalen Prozessen, die du in deinem Unternehmen einführst, um irgendwelche Sachen zu automatisieren. Ich habe, apropos automatisieren, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich mehr mit Automatisierung beschäftigen als mit Forecast-Planung zum Beispiel und dann unglaublich viele Sachen automatisiert haben, die aber unwichtig sind. Im Vergleich, also du probierst Sachen zu automatisieren, um meinetwegen dein Personal, was du in der Agentur hast, effizienter laufen zu lassen oder die Geschäftsprozesse so effizient laufen zu lassen, dass sie Rendite stärker sind. Guckst aber auf der anderen Seite nicht dahin, dass sowas wie Finanzplanung eben nicht automatisiert ist und steckst da ähnlich viel Kraft rein. Das ist fatal. Und wenn es um Automatisierung geht, dann ist es natürlich so, dass Automatisierung in manchen Sachen total cool ist, aber in Automatisierung auch in manchen Bereichen total zerstörerisch ist. Wenn ich jetzt den Bereich Forecasting nehme, dann ist das zerstörerisch, weil du musst wissen, was das für Zahlen sind. Du musst wissen, ein Verständnis dafür haben oder, ich habe vorhin gesagt, Spaß dafür entwickeln. Und das Spaß entwickelst du nicht mit Automatisierung. Spaß und Verständnis für die Zahlen ist genau das Gegenstück von Automatisierung. Und bitte tun wir nicht so, als ob alles im Unternehmertum oder in der Agenturplanung oder in der Lebensplanung automatisiert werden müsste. Weil es lässt einfach die Empathie für das Thema wirklich veröden. Und das ist auch für Unternehmertum sehr, sehr fatal. Also, ich habe jetzt diesen Moment gehabt, wo ich daran geführt wurde und war jetzt noch lange nicht an dem Punkt, wo ich Spaß daran hatte. Ich habe mich dann gezwungen, weil ich auch ein bisschen Interesse daran hatte, mal ja, denn zu hinterfragen, wie sieht so eine Forecast-Planung aus? Ich habe gedacht, das ist unglaublich kompliziert und kleinteilig und habe mich dann da mal so rangesetzt und habe probiert, meine BWA, also der betriebswirtschaftliche Abschluss, den du monatlich ja von deinem Steuerberater kriegen solltest, wo diese ganzen Kostenkonten und deine Erlöskonten und so drauf sind, den in eine Excel-Tabelle reinzutackern. Also du hast auf der einen Seite deine Umsatzerlöse Und du hast auf der anderen Seite deinen Kostenapparat. Die beiden wichtigsten Momente, also die beiden wichtigsten Größen, die du eigentlich verwalten musst. Und ja, dann bin ich rumgegangen, habe das ein paar Leuten gezeigt und da war wirklich jetzt jedes Konto noch irgendwie untergliedert. Habe das ein paar Leuten gezeigt, die gerade auch mit Buchführung so eine Menge zu tun haben. Und da haben die gesagt, Marco, ist kein Wunder, dass du keinen Spaß an deiner Forecast-Planung hast, weil wenn die so kleinteilig ist und wenn die Konten auch so divers sind, also dass es bestimmte Posten gibt, die nicht so klar tituliert sind, weil dann mal ein bestimmter Posten mal auf dem Konto gebucht wurde und mal auf dem Konto, also nicht Bankkonten, sondern buchhalterisch Konten gebucht wurden. Bei Tools zum Beispiel ist immer so ein Moment, wo geht das hin? Geht das jetzt in Administration? Geht das in eine Abteilung SEO? Egal wie du da Überschneidung findest, um das zu organisieren. Es kann immer passieren, wenn zwei unterschiedliche Menschen das buchen, dass das mal auf dem Konto gebucht wird und mal auf dem Konto gebucht wird. Und das macht keinen Sinn. Und das Resultat war eben, dass die Leute gesagt haben, ey, nee, mach es einfacher. Probier bestimmte Kategorien einfach zusammenzufassen und wenn du die nicht erfassen kannst, probier die dann ein bisschen kleinteiliger zu machen. Also habe ich angefangen, auf den Erlöskonten erstmal zu gucken, ja, wo kommen denn die Erlöse her? Wie viele Kunden sind jetzt im Bereich Betreuung, wie viel im Bereich Linkbuilding, was machen wir aus dem Eventbereich, welche Erlöse haben wir da? Und habe dann die Erlöskonten so ein bisschen aufgeteilt, speziell auch nach den Risikogruppen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Kunden hast, die Laufzeitverträge haben, dann hast du ja einen bestimmten Tonus von meinetwegen 6 oder 12 Monaten, wo du weißt, dass ein bestimmtes Risiko entstehen kann. Und diese Sachen wurden dann immer nochmal nach 6 oder 12 Monaten nochmal bewertet. Also da wurde es ein bisschen kleinteiliger. Auf der anderen Seite ist der größere Posten, also Erlös ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir kommen da nachher nochmal zu, was die Forecast-Planung anbelangt, weil jetzt rede ich ja nur darüber, wie die aktuellen Daten jetzt erstmal erfasst werden können und wie du an so eine Tabelle rangehen kannst. Viel wichtiger für mich war eigentlich der Bereich der Kosten, weil die Kostenkonten in der Buchhaltung natürlich viel umfangreicher sein können. Und da haben wir leider den Fehler gemacht, weil wir auch einen Buchhalter hatten, der uns da irgendwie nicht aufgehalten hat, dass wir sehr kleinteilige Konten entwickelt haben, weil wir gedacht haben, wir kriegen mehr Kontrolle über das Thema, was überhaupt nicht so der Fall ist. Nach vielen Jahren habe ich jetzt gemerkt oder auch mit nach dem Wechsel des Steuerberaters gemerkt, nee, es geht darum, dass man einen einfachen Kontenschlüssel hat und der sehr, sehr universell ist und dann passt es auch. Wir hatten leider eben sehr, sehr viele Unterkonten, die, was ich gesagt habe, auch unterschiedlich bestückt werden konnten. Und das habe ich erstmal dann in Gruppen zusammengefasst, die buchhalterisch ja sowieso da sind. Gibt ja immer so Kontonummern, die eine Kategorie darstellen. Und mit denen habe ich als allererstes gearbeitet. Also Personal zum Beispiel, Mietausgaben, Konten, die noch irgendwie angelegt worden sind. Speziell Tools sind ja in Agenturen auch ein großer Kostenmoment. Die habe ich angelegt und dann hatte ich vielleicht in dem Bereich ja 5, 6 Kategorieblöcke und habe die dann nochmal so ein bisschen untergliedert, um zu verstehen, was sind denn das für Kostenblöcke? Was sind denn das für Tools, die da benutzt werden? Sind jetzt mehr Admin-Tools dabei? Sind jetzt mehr Spieler-Tools mit bei? Was sind jetzt in der Miete noch für Unterkosten drin? An Strom, an Heizkosten, an Reinigungskosten? Um da so einen Überblick auch der Kosten zu haben. Und dann hatte ich diese beiden Seiten und irgendwann eine Liste von Posten, die ich sehr gut überschauen konnte. Und dann habe ich die Daten genommen, die ich in der BWA hatte und habe die angefangen zu übertragen in die Forecast-Planung. Da war die zweite Problemstellung, dass ich diese ganzen Kosten so oder Konten so gegengerechnet habe, dass ich zumindest den Anspruch hatte, dass die Zahlen am Ende immer stimmen. Also wenn du Ausgaben gegen Einnahmen rechnest, dann muss der Gewinn halt so und so sein. Und das ist halt irgendwie schwierig in der BWA, wenn du nicht weißt, dass die BWA ja so eine Vorplanung eigentlich ist und erstmal eine Grobplanung ist, die noch nicht den Jahresabschluss beinhaltet. Warum ist das so? Wenn du eine gute Steuerkanzlei und einen guten Steuerberater hast, bist du schon relativ nah an dem Ergebnis. Aber es gibt ja immer so Posten von, ey, ich habe hier ein Portemonnaie oder ich habe auf dem Schreibtisch doch noch einen Posten gefunden von der Fahrzeugpflege über 200 Euro, die habe ich gar nicht abgegeben. Die müssen nochmal nachgereicht werden für das laufende Jahr. Und je nachdem, wie ordentlich du da arbeitest, kommen natürlich ein paar Beträge zusammen, die dann nochmal nachgebucht werden müssen. Das sind jetzt kleinere Beträge, aber die führen alle dazu, auch dass bestimmte Belege meinetwegen noch in der Prüfung sind beim Steuerberater auch, wo der auch vielleicht sich nochmal ein Okay holen muss von der Finanzverwaltung oder ihm fehlt da ein Beleg. Hat er die erstmal voreingebucht, das kann ja auch passieren. Ja, also da ist ein Kontrollpunkt, dass du, wenn da der Betrag sehr weit auseinander geht, wenn du irgendwann mal angefangen hast, 1:1 zu rechnen und die Ergebnisse nicht stimmen und die liegen sehr, sehr weit auseinander, dann solltest du dein Steuerbüro mal hinterfragen, weil das ist so ein erstes Indiz dafür, dass da irgendwie Scheiße gebaut wird. Oder du bist ein Typ, der irgendwie seine ganzen Restaurantrechnungen auf einmal nachreicht und dann irgendwie deine eigene BWA irgendwie zerhaust, dann bist du natürlich selbst schuld. Will sagen, du darfst mit den Zahlen der BWA nicht 1:1 umgehen und denken, dass die alle 100%ig sind. Sie sind ein Indiz und sie sind nah dran, aber sehe es nicht so als absolute Größe an, sondern trag sie ein und mach dir einfach erstmal keine Gedanken. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass du ein grobes Raster hast, was deine Erlöse sind, was deine Erlösunterkonten sind und was deine Ausgaben sind und ob da mal 200 Euro fehlen oder 400 Euro, macht am Ende den Kohl auch nicht fett. Und das hat erstmal für mich schon mal eine ganze Menge Druck rausgenommen, weil ich gedacht habe, okay, das muss doch irgendwie passen und nee, muss erstmal nicht passen, sondern wenn es ganz grob passt, dann ist der Forecast-Planung, die ja auch eine Grobplanung darstellt, erstmal Genüge getan und gibt auch die Möglichkeit, ja, die Daten einfach aus der BWA zu nehmen. Weil meine Frage war ja auch, wenn ich nicht die BWA habe, wo soll ich denn die Zahlen jetzt hernehmen? Soll ich die jetzt hochrechnen und was ich so im Kopf habe oder mir die Belege einzeln raussuchen? Nee, die BWA muss schon irgendwie ein bisschen die Grundlage dafür sein. Aber wie gesagt, es muss nicht 100%ig sein, weil es geht da nicht um die 200 oder 400, 500 Euro, die dann irgendwie da zusammenlaufen, sondern um das Grobe. Okay, dann hatte ich den Plan und dann geht's ja los mit der Forecast-Planung. Also du hast denn die Monate, die du aktuell da einträgst, aber das wäre ja dann faktisch nur eine Excel-Tabellenverwaltung von der BWA. Und darum geht's ja gar nicht im Endeffekt. Es geht darum, jetzt eine Vorausplanung zu machen. Und da wird es eigentlich so richtig spannend. Wenn du jetzt zum Beispiel die Erlöskonten dir erstmal nimmst, dann machst du, oder ich habe es zumindest so gemacht, dass ich mir die nächsten 24 Monate genommen habe in der Excel-Tabelle und die nächsten 2 Jahre vorausgeplant habe. Das heißt, wenn du die Kosten immer in Monatsspalten hast, dann hatte ich plötzlich 24 Spalten, die in die Zukunft gegangen sind, wo ich prognostiziert habe, wie sich meine Firma entwickeln wird oder entwickeln soll. Und da sind natürlich erstmal, überträgst du die Stände, die aktuell da sind. Also der erste Schritt ist einfach, dass du die aktuelle Spalte nimmst und die einfach auf 24 Monate irgendwie erweiterst. Dann hast du erstmal den Stand jetzt eingefroren. Dann fängst du mit 2 Sachen an. Nämlich erstmal guckst du für dich, abseits von dieser Tabelle, wo sind denn die Risiken? Was könnte jetzt passieren? Wo könnte es einschlagen? Was würde passieren in den meinetwegen 12 oder 24 Monaten, wenn mir 20% der Kunden wegbrechen? Wenn du das prognostizierst auf das Jahr und da kommt auch die Magie zustande, also wenn du 12 Monate einfach, nehmen wir mal 12 Monate in Voraus planst, dann verlierst du im Monat vielleicht, wenn jetzt 2 Kunden wegbrechen, ja, 3.000 bis 5.000 Euro. Wenn du das aber aufs Jahr hochrechnest, sind das halt 36.000 bis 60.000 Euro, die du verlierst. Und das ist jetzt in der Wahrnehmungspsychologie eine andere Hausnummer. Weil es sich im Monat relativ, also relativ zu dem Umsatz, den du vielleicht als Agentur gesamt fährst, relativ kleiner Betrag ist. Und das löst in unserem Gehirn nicht so viele Alarmglocken aus, als wenn du das mal 12 nimmst und dann siehst, wie viel dir weggebrochen ist. Also 60.000 hört sich für uns Menschen anders an. Und gerade für die, die finanzmäßig nicht so geschult sind, als jetzt meinetwegen 3.000 oder 5.000 Euro. Und deswegen ist diese Forecast-Planung, wenn du sie im Negativen vorausplanst, als Negativszenario, unglaublich wichtig, weil du siehst, hey, wenn ich in 12 Monaten 60.000 Euro verliere, dann habe ich entweder vorher so viel Gewinn gehabt, dass ich das kompensieren kann, oder ich muss an meine Ausgabenkonten ran, weil ich da irgendwo gegenregulieren muss, um diese 60.000 Euro aufzufangen. Also du kannst dieses Szenario im Negativen durchspielen für dich. Du kannst das aber auch im Positiven durchspielen. Du kannst jetzt also sagen, hey, zurzeit läuft es total wirtschaftlich gut bei uns und ich prognostiziere jetzt mal, dass ich in 12 Monaten 3 neue Kunden a 3.000 Euro Volumen irgendwie an Land ziehe. Einfach als Übungsannahme sind 9.000 Euro hochgerechnet auf das Jahr sind 108.000 Euro. Und das plane ich jetzt in die Erlöse ein. Dazu gerechnet dann den Kostenrahmen. Wenn ich den jetzt also bei demselben Stand lasse, ohne dass ich jetzt Personal für diese 3 zusätzlichen Aufträge dazu nehmen muss, würde sich mein Gewinn entsprechend um 90 oder um 108.000 roh erstmal entwickeln. Das ist eine Vorausplanung, die ja irgendwie eine Zahl hat, wo du sagst, hey, das ist doch spannend. Das heißt, wenn ich jetzt in 12 Monaten das schaffe und das vielleicht nochmal in Monaten untergliedert, du wirst ja jetzt vielleicht nicht in einem Monat 3 neue Kunden kriegen, sondern vielleicht in jedem Quartal meinetwegen 9 Kunden oder alle 4 Monate 9 Kunden, dann trägst du in die Forecast-Planung eben, alle 4 Monate erhöhst du den Betrag um 3.000 Euro, was halt der Umsatz ist pro Auftrag. Und dann summiert sich das übers Jahr eben nicht auf die 108.000, sondern auf diese Zwischensummen, die dann im Jahr auflaufen. Und wie gesagt, die Magie liegt da drin, dieses Verhältnis zwischen Erlösplanung für die Zukunft und dem Kostenapparat, der dabei entsteht, den im Griff zu haben, um eine möglichst hohe Rendite hinzubekommen. Und das kann auch dazu, also wenn man den Wachstum da drin hat, und auch die Risikobewertung da drin hat. Und beides sind unterschiedliche Szenarien. Also du kannst, diese Planung ist kein Dokument in Excel meinetwegen, also ich habe es jetzt in Excel gemacht, was jetzt so statisch ist, sondern du kannst deine Tabelle nehmen, machst meinetwegen einen zweiten Reiter, kopierst alle deine Daten rüber, machst in dem einen Reiter machst du jetzt eine Negativplanung, einen Forecast und machst in dem anderen Reiter eine Positivplanung. Machst mehrere Szenarien im Negativ, machst mehrere Szenarien positiv. Oder du lässt einfach nur, und das ist auch natürlich ein Weg, den Erlösbereich durchlaufen, weil du sagst, okay, ich will gar nicht mehr wachsen. Ich habe jetzt einen Personalstamm, der ist okay und wir schaffen eine gewisse Menge. Wir haben aber einen gewissen Kostenapparat. Dann kannst du eigentlich den Erlösbereich außen vor lassen, wenn du sagst, da ist wenig Risiko drin, weil du meinetwegen 12 Monate Laufzeitverträge auch hast und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kunden wegbrechen, relativ gering ist, dann hast du den Bereich mit dem Kostenapparat zu spielen. Also den hast du bei den anderen Szenarien natürlich auch, habe ich ja gesagt. Aber in der dritten Szenarienwelt wäre es halt so, dass Erlös bleibt und du nur probierst, deine Rendite zu erhöhen, indem du mit dem Kostenapparat spielst. Dass du also sagst, okay, was wäre denn jetzt, wenn meine Miete nicht mehr da wäre? Wenn die Miete für die Immobilie oder für mein Büro, wenn wir einfach die Quadratmeterzahl pro Mitarbeiter reduzieren würden und dann statt 6.000 Euro nur noch 3.000 Euro im Monat zahlen. Auch die Kombination mit Remote etc. pp. Bringt ja auch seine Bedürfnisse. Was würde denn passieren? Wie würde sich das auf die Rentabilität der Firma auswirken? Wie viel Cash könnte ich generieren, wenn ich dann meine Miete um 50% reduziere und damit auch so eine Sachen wie Heizkosten oder Stromkosten reduziere? Aber auch die Überlegung natürlich, ja, sind wir ein bisschen aufgebläht als Agentur? Ist es nicht vielleicht auch möglich, mit zwei oder mit ein oder zwei Mitarbeitern weniger dieselbe Leistung zu bringen? Und wie würde sich dann, wenn ich jetzt einen entlassen würde, sich das auf die Rentabilität auswirken, wenn ich jetzt im Bereich Personal den Kostenblock einfach reduziere? Das ist schon magisch. Und was die größte Magie bei mir ausgelöst hat, war eigentlich die Magie der Kleinstbeträge. Einfach ist es ja so bei Erlöskosten-Konten. Wenn du jetzt meinetwegen 10 Kunden hast, 3.000 Euro, dann weißt du, hast du 360.000 Euro im Jahr als Umsatz. Da ist zwar die Summe relativ groß hinten raus, aber es ist ja in sich schlüssig irgendwie, wenn du mit großen Summen, und für mich ist immer noch 3.000 Euro für einen Kunden immer noch viel Geld, wenn ich die halt hochrechne, dann sind es halt 360.000 im Jahr. Und das ist irgendwie noch erfassbar. Was mir eher so psychologisch durchgeglitten ist, ist so dieser ganze Bereich dieser kleinen Ausgaben. Und das ist schon, wenn du die Kostenblöcke dir ansiehst in den Kategorien. Wenn ich jetzt zum Beispiel Tools ist so das Paradebeispiel. Ich kenne so viele Agenturen und wir waren damals auch so, wir haben unglaublich viele Tools gehabt, um einfach diesen Schein zu wahren von, ey, wir haben alles. Bei uns kannst du irgendwie alles ablangen, ohne dass das einen großartigen Sinn ergeben hat. Jetzt in den Bereichen, wo wir mit AI-Tools und so arbeiten, will man alles irgendwie mal ausprobieren. Du testest bestimmte Sachen an, buchst dich dann ein und hast so ganz viele Kleinstbeträge, wo du meinetwegen 10, 20, 30 Euro im Monat bezahlst, das aber in Masse. Weil du irgendwie einbuchst und dann vergisst, wieder auszubuchen, weil es könnte ja irgendeiner deiner Mitarbeiter nochmal Spaß daran haben. Und dann laufen die Posten so durch. Dann hast du erstmal, wenn du dich mit deiner BWA detailliert auseinandersetzt, siehst du, welcher Kostenblock da entsteht. Und da müssen wir ja gar nicht so weit gehen. Guckt euch mal an, wie das jetzt im Privatbereich ist mit Netflix, mit Amazon, mit Disney Plus, mit Apple TV. Da kommen unglaublich viele Beträge zusammen, Spotify. Und wenn man das mal so sieht, dann ist jeder einzelne Bereich natürlich sehr, sehr klein und fällt kaum auf. Das ist übrigens auch die Vertriebslogik dieser Firmen. Wenn du es aber zusammenrechnest, kommen dann schnell mal 200 Euro zusammen im Monat. Wenn du die hochrechnest auf 12 Monate, bist du bei 200 Euro, die du irgendwie für sowas ausgibst, dann irgendwie bei 2.400 Euro. Das ist schon vielleicht ein Urlaub. Und dann ist die Frage, fahre ich lieber in Urlaub oder habe ich diese ganzen Posten? Oder kümmere ich mich lieber darum, ob ich vielleicht mit Telekom, Magenta oder so eine Packages hole, wo bestimmte Sachen verbilligt eben drin sind, um dann noch Kosten zu sparen? Will sagen, diese kleinen Tools, wenn du die Magie spürst, wenn du die auf 12 oder 24 Monate hochrechnest, welche Betragsgrößen, also die Größen werden irgendwann wahrnehmbar. Du nimmst vielleicht nicht 12,99 für einen YouTube-Premium-Account im Monat wahr. Aber du nimmst schon wahr, wenn das halt 200 Euro im Jahr sind. Weil umso größer die Beträge sind, umso besser gehen die ins Hirn. Und übrigens prüfen die Finanzbeamten ja auch ähnlich. Also wenn die den Computer, wenn die den Stick mit ihrer Software in deinen Rechner oder ihren Rechner stecken, dann deine DATEV-Unterlagen da reinballern, in der Regel sind es ja DATEV-Unterlagen, dann ist es, oder DATEV-Daten, die schieben ja nicht die Unterlagen darüber, dann gucken die sich auch die größten Beträge erstmal an. Und umso größer die Beträge sind, umso mehr wahrnehmbar und umso interessanter erscheinen die für die Software auch. Also das ganze Universum, was mit Finanzen zu tun hat, hat was mit Größe zu tun. Und deswegen kann ich dir nur raten, diese Forecast-Planung einfach zu machen und die Beträge hochzurechnen. Dann wirst du irgendwann merken, dass du, wenn du für Büroreinigung im Jahr 5.000 Euro ausgibst, dass man schon überlegt, okay, müssen es jetzt 5.000 sein und was kriege ich überhaupt dafür? Könnte ich den Betrag nicht auch auf 4.000 runtersetzen und kriege vielleicht dasselbe, wenn ich ein bisschen härter verhandle? Also du weißt ja selbst, wo deine Schwachstellen sind, aber du fängst an, diese einzelnen Posten mehr zu hinterfragen zumindest und sie dir bewusst zu machen, wenn sie größer sind. Das ist einfach so. Und also die Sensibilität und das Bewusstsein, was aus dieser Forecast-Planung entsteht, das ist magisch, glaube ich. Und diese Momente der Betriebsplanung. Also, und da komme ich jetzt wieder zurück zu dem, was die Insolvenzverwalterin damals gesagt hat, dass natürlich, wenn dein Unternehmen so ein bisschen in Schieflage geraten ist, dass sie sehen wollen, okay, wie ist denn deine eigene Prognose, wie sich das entwickelt? Also wenn jetzt meinetwegen du Umsatz verloren hast, wie sieht denn deine Prognose aus? Wie viele Kunden musst du denn machen? Oder wo kannst du in anderen Bereichen Umsatz herholen, um das wieder auszugleichen? Und das spiegelt sich ja dann in der Finanzplanung wieder. Das heißt, du hast vielleicht einen Kostenapparat, den kannst du auch nur zu einem bestimmten Anteil minimieren. Und weißt also, wenn du eine gewisse, also wenn du auf Null kommen willst, sodass du nicht ins Negative abglibberst, musst du einen gewissen Grundumsatz haben. Und wenn der meinetwegen 10.000 Euro entfernt ist von deinem Kostenblock, dann weißt du für die Zukunft, du musst irgendwo 10.000 Euro monatlich herkriegen. Und musst halt Telefon in die Hand nehmen, Sales machen, ackern, Gas geben, um diese 10.000 Euro irgendwie reinzukriegen. Und es lohnt jetzt, also es hört sich jetzt so pragmatisch an, dass man dann beim Insolvenzverwalter mit so einer Liste steht. Der hinterfragt natürlich auch diese Liste. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn und du bist jetzt nicht plötzlich als Unternehmen zu retten, weil du fiktive Beträge da einträgst, sondern die müssen irgendwie dem Insolvenzverwalter ja auch erläutert werden und auch dem Finanzbeamten nachher bei der Steuerprüfung meinetwegen erläutert werden, wenn es da eine Prüfung geben sollte. Und du musst sie für dich selbst natürlich auch erklären. Es macht in keiner Lebensphase Sinn, sich da irgendwas vorzumachen, sondern du solltest realistische Ziele haben, die irgendwie möglich sind. Und wenn das gegeben ist und du eine Forecast-Planung für 12 Monate hast oder 24 Monate hast, die mit einem Zielplan, mit einem Businessplan verbunden ist, dann wird der Insolvenzverwalter sicherlich sagen, ja, okay, können wir lösen in dem Marktumfeld oder können wir nicht lösen, erscheint mir eher wie eine Luftnummer. Auf den Ebenen kannst du zumindest unterwegs sein. Also, für mich war das wirklich so ein Mindchanger. Und ich hatte dieses Wort natürlich bei anderen Leuten. Ich bin in so Agenturgruppen drin. Und ja, Leute, die größere Agenturen haben, haben diese Forecast-Planung ab und zu auch mal gezeigt. Aber ich habe irgendwie keinen Zugang dazu gefunden. Sondern hatte erst den Zugang, wo mir klar war, wie viel Spaß man daraus entwickeln kann. Und da wusste ich auch, dass die Leute, die große Agenturen haben, die verstanden haben, wie viel Spaß das machen kann, Forecast-Planung oder gute Finanzplanung zu machen, wenn du siehst, wie sich deine Firma in Zukunft entwickeln kann, wenn du bestimmte Ziele erreichst, dass das wirklich cool ist. Und du fängst dann an, durch diese Reduktion auch dieser Posten, also ich habe ja gesagt, dass man dann mit Kundenkategorien arbeitet und dann vielleicht nur einzelne Bereiche noch untergliedert, dass du lernst, einfach mit pragmatischen Zahlen zu handeln, die dazu führen, nachher dein Unternehmen, also dich als Unternehmer zu sehen und dein Unternehmen wirklich als Unternehmen zu führen und nicht als erweiterte One-Man-Show mit Mitarbeitern. Das ist nämlich der große Unterschied, dass viele ja immer noch denken, dass sie ein Unternehmen sind, sind sie aber gar nicht, weil das Unternehmen oder die Unternehmung oder die Firma zu 80-90% von einem selbst abhängt, der Vertrieb macht, der nach außen irgendwie auftritt und der vielleicht auch operativ noch unglaublich viel selbst macht. Da muss man ja von wegkommen. Und nur wenn man davon wegkommt, kann man sich, glaube ich, auch Unternehmer nennen. Deswegen bin ich für mich am Zweifeln, ob ich jemals ein Unternehmer war, ob ich jemals ein Unternehmer sein werde. Und auch dieser Wechsel hin oder diese Veränderung hin zur Boutique-Agentur beinhaltet eigentlich auch, dass ich eigentlich kein Unternehmer bin, sondern Boutique-Agentur bedeutet, dass ich ja eine Firma habe und dass ich selbstständig bin, aber nicht, dass ich Unternehmer bin, weil ich, als Unternehmer arbeitest du am Unternehmen, das ist ja genau diese Unterscheidung, die viele machen. Und als ja, Selbstständiger arbeitest du im Unternehmen. Und ich glaube, dass ich gar nicht dafür so geeignet bin, am Unternehmen zu arbeiten. Also du arbeitest als Selbstständiger auch immer am Unternehmen. Es ist eine Kombination aus beiden. Aber ich genau, glaube ich, funktioniere ich. Und wichtig ist einfach, wenn man seinen eigenen Purpose finden will, wenn man seinen eigenen Mittelpunkt und seine Zufriedenheit finden will mit seiner Selbstständigkeit, dass du darüber im Klaren bist, was du eigentlich bist. Du musst nicht zwangsläufig Unternehmer sein oder dich CEO schimpfen, nur weil das cool ist, sondern du bist halt geschäftsführender Gesellschafter, ja, oder Geschäftsführer von der Firma. bist aber jetzt nicht klassisch Unternehmer. Also diese Definition von Begriffen ist schon ein bisschen schwierig, ich weiß das, aber ich glaube, ich werde immer ein Typ sein, der am Unternehmen und im Unternehmen arbeitet und damit probiere ich mich zu arrangieren. So, meine Lieben, ich hoffe, ich habe alle Themen, die ich jetzt hier auf dem Zettel hatte, irgendwie abgehandelt und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen aufnehmen konntet, was ich mit dieser Magie der Forecast-Planung meinte. Wenn da bestimmte Sachen nur in meinem Spatzenhirn abgelaufen sind und die jetzt schwer verständlich waren, weil ich über Sachen geredet habe, die ihr noch nicht so richtig erfassen könnt, dann meldet euch doch einfach nochmal bei mir. Ich bin der Letzte, der sich da nicht mit Leuten austauscht. Ich lerne immer von euch da draußen auch. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt oder spezielle Cases, die jetzt auf euch zutreffen und euer Unternehmen zutreffen, weil es ja alles immer sehr, sehr individuell, da meldet euch doch einfach nochmal bei mir oder ja, wenn nicht auf dem Weg, dann kommt doch einfach zur Campix und da renne ich zumindest rum und wir können uns auf dem Flur darüber mal unterhalten. Also wenn du noch kein Ticket hast, um noch ein bisschen Eigenwerbung hinterher zu schicken, dann ja, dann hol dir doch vielleicht ein Ticket. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann werden wir auch die Heiligen Hallen hier verlassen haben. Und hoffentlich sind wir dann sehr stressfrei aus unserem Mietvertrag rausgekommen, werden dann erstmal in Remote arbeiten und dann wird nochmal eine spannende neue Welt aufkommen. Auch was so Bürosuche anbelangt und so, da werde ich euch mit auf den Weg nehmen, wie das dann bei uns so abläuft, weil ich glaube, dass es immer cool ist, wenn man zumindest in demselben Mindset unterwegs ist, wenn man hört, wie andere bestimmte Probleme in diesem Bereich auch handeln und nicht, wenn wir nur sagen, wie können wir jetzt die nächste PPC-Kampagne so optimieren, dass da irgendwie ein guter ROI da ist, sondern ja, die Themen im Leben sind manchmal sehr, sehr pragmatisch und manchmal muss man einfach ein paar Lösungen finden, dann ist das sehr, sehr viel einfacher. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco, tschüss.